Top 20 im Studio heute, David Berger, studierter Theologe, Philosoph, hat einen Doktortitel, einen Professortitel, war bei der katholischen Kirche in Rom, hat aber dann Kritik an der Kirche geübt in Sachen Homosexualität. Dann ist er in Ungnade gefallen bei den Oberen der Kirche. So wurde er auch einer breiten Masse bekannt durch zahlreiche Talkshows, seine Bücher, Veröffentlichungen und Interviews. Wie bist du dazu gekommen? Kommst du aus einer katholischen Familie? Eigentlich nicht so richtig, ne? So streng katholisch.
Nein, ich bin 1968 geboren. Meine Eltern, mein Vater einer der ersten Kriegsdienstverweigerer, 68er Generation, Studentenrevolte und so weiter, antiautoritär erzogen, nicht getauft erstmal. Meine Eltern wollten mich nicht taufen lassen. Mein Vater Atheist, meine Mutter entsprungene Katholikin zu der damaligen Zeit und das Wichtigste waren die Urlaube in Südfrankreich, wo alle nackig am Strand rumhüpfen. Also das klingt ja nicht so nach katholischer Kirche, aber tatsächlich hat meine katholische Großmutter in Franken dann einen Teil der Erziehung übernommen, denn wenn meine Eltern auf den Demos gegen den Vietnamkrieg waren zum Beispiel, hat sie gesagt, das ist jetzt für das Kind nicht das Richtige, auch wenn die Kriegsdienstverweigerer kiffen bei euch auf dem Fußboden sitzen, nehme ich den kleinen David zu mir. Und das Gegenprogramm war dann Streuselkuchen essen und danach durch die Kirchen von Würzburg ziehen, durch die Barockkirchen in die Gottesdienste gehen, aber ganz zwanglos. Also es hieß nicht, du musst jetzt mit in die Messe gehen, sondern ich bin sehr schnell zu einem drängenden Faktor geworden, der das sehen wollte, was die für Gewänder anhaben, was die singen, die Bilder.
Also das hat dich fasziniert,
die Rituale. Ja, genau, diese katholische Traditionswelt tatsächlich, die unglaublich sinnenfroh ist auch, die unglaublich bunt ist, die vielfältig ist, die Elemente der Naturreligion aufgenommen hat. Und das ist auch das, was tief in mir geblieben ist, das, was ich nie abgestreift habe, weil ich damit nie Probleme hatte.
Das war der Grund, warum du Theologie studiert hast?
Ja, eigentlich wollte ich sogar katholischer Priester werden. Wow. Da wäre da nicht eine bestimmte Person dazwischen gekommen, die mir doch sehr deutlich vor Augen geführt hat, dass das mit der Sexlosigkeit nichts wird. Es ist aber die Liebe zu dem Denken innerhalb der katholischen Tradition geblieben. Theologie und Philosophie hängen da eng zusammen. Das ist das Besondere bei den Katholiken, dass sie Ratio und Religio oder Vernunft und Glaube nicht trennen, sondern immer die große Synthese sehen wollen und auch zeigen wollen, unser Glaube ist auch vernünftig.
Viele Arbeiten schon während des Studiums veröffentlicht, so im wissenschaftlich-theologisch-katholischen Bereich?
Ja, das ist tatsächlich so. Das hat mich natürlich damals unglaublich eitel gemacht und dann auch einen Ansporn gegeben, den Ehrgeiz geweckt. Also wenn der Professor zu einem kommt und sagt, sind Sie der David Berger, der da in der Fachzeitschrift schon den Artikel veröffentlicht hat, weil Sie es gar nicht so recht glauben können, dann ist man natürlich als Student erstmal stolz. Dann wecken Sie den Ehrgeiz, sagen Sie, indem ich mein Examen gemacht habe, Sie promovieren Sie bei mir, machen Sie einen Doktortitel, Sie haben die Zeug dazu, dann später habilitieren Sie, wir suchen die Universität raus, Sie müssen in dem Fachbereich bleiben.
Und Ratzinger ist auch auf dich aufmerksam geworden, schon noch während der Studienzeit.
Ja genau, und noch während er noch kein Papst war, Josef Ratzinger. Ich hatte damals in einer Fachzeitschrift die Rituale des katholischen Gottesdienstes einen Artikel geschrieben und da hat er tatsächlich einen Botschafter in Rom gefragt, der mich wieder gekannt hat, einen Diplomaten, wer ist denn dieser David Berger? Ab dem Zeitpunkt war ich auch in den vatikanischen Kreisen schon bekannter und das geht dann so seinen Gang. Da muss man selber gar nicht viel machen. Offensichtlich hat ausgereicht, was ich schriftlich geliefert habe.
Dann hast du ja sehr jung eine Professur bekommen in Rom.
An der Päpstlichen Akademie des Heiligen Thomas, eine vatikanische Universität, die sozusagen die Elite der mittelalterlichen Philosophie- und Theologieforschung unter dem Schutz des Papstes sammelt, dass diese Akademie unter anderem wissenschaftlich die Dokumente des Heiligen Stuhls vorbereitet, zum Beispiel die Rede, die Papst Benedikt XVI. Im Bundestag gehalten hat, haben wir mit Akten vorbereitet und ich war halt der jüngste Professor, den diese Akademie jemals hatte und das lag jetzt nicht nur daran, dass ich besonders intelligent wäre, sondern es gab im deutschen Sprachraum schlicht keinen jungen Nachwuchswissenschaftler, der fließend Latein gesprochen hätte, der die Schriften der mittelalterlichen Philosophie so gut gekannt hätte wie ich. Von daher hatte ich ein Alleinstellungsmerkmal. Hätte es da noch 5 andere gegeben, hätte ich wahrscheinlich gar nicht dieses Glück gehabt zu dieser schnellen Karriere.
Aber dann kam rasch das Ende der vatikanischen Karriere. Warum die katholische Kirche David Berger rausgeschmissen hat, nach der nächsten Musik. Zu Gast bei Top 20 David Berger, Theologe, Philosoph, Doktortitel, Professortitel, war im Vatikan integriert, Shootingstar, aber dann hat die katholische Kirche ihn rausgeschmissen. Dadurch wurde er einer deutschen breiten Masse bekannt, denn dann war er Gast in den Talkshows.
Ja,
das ist aber heute nicht mehr so.
Nein, das war dann die Wende. Das heißt, während meiner vatikanischen Tätigkeit habe ich gemerkt, man wusste die ganze Zeit darum, dass ich einen Partner habe, dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Das hat man so lange akzeptiert, wie dieser Mann offiziell mein Cousin war. Als ich dann aber in manchen Punkten kritisch zu manchen Dingen des Vatikan stand, hat man mich immer wieder damit unter Druck gesetzt, hat mir praktisch gezeigt, wenn du schon ein Leben als homosexueller Mann führst, erwarten wir dafür absolut Loyalität und Gehorsam. Das hat mich dann furchtbar in meinem Gerechtigkeitssinn provoziert und ich bin in die Offensive gegangen, habe gesagt, ja, das ist mein Mann, wir sind seit vielen Jahren glücklich zusammen. Das waren, glaube ich, damals schon 25 Jahre, die wir zusammen sind. Diese offensive Herangehensweise hat dann dazu geführt, dass ich im Vatikan rausgeworfen worden bin. Dann kam schnell der Ullstein Verlag zu mir, hat gesagt, sie müssen ein Buch schreiben, weil ich eben im Vatikan sehr viel erlebt habe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich über 1,5 Jahre praktisch in fast jeder deutschen Talkshow war, weil ich die katholische Kirche wegen ihrer Homophobie kritisiert habe.
Also da wurdest du wirklich von den Medien gefeiert.
Genau, ich war dann auf einmal der Shootingstar des Vatikan. Man muss ja noch ein bisschen was draufpacken. Das heißt, die Medien haben so getan, als ob ich den Vatikan über Jahre unter Kontrolle gehabt hätte. Ja, ist ja so, wenn jemand das Richtige sagt, wird er auch gepusht. Und dann werden ihm Prädikate zugeschrieben, die reichlich übertrieben sind. Das habe ich schnell gemerkt. Habe das aber natürlich auch ein Stück weit mitgemacht. Hat wieder die böse Eitelkeit eine Rolle gespielt, aber auch die Verkaufszahlen meines Buches.
Damals fanden die Medien, wow, der junge Professor sagt das Richtige. Heute sagen die gleichen Medien, wow, der nicht mehr ganz so junge Professor sagt jetzt das Falsche.
Ja,
warum sagst
du? Also Nazi. Augstein hat mich zum Beispiel, der Sohn von dem Spiegelgründer, hat mich als Nazi beschimpft.
Sagst du heute etwas anderes als damals, was damals richtig war?
Nein, in Wirklichkeit nicht. Ich habe aus meiner Erfahrung mit dem Vatikan, ich habe vorher nie homophobe Texte veröffentlicht, sondern mir ging es immer um einen Respekt vor der menschlichen Person, wie er auch von der katholischen Kirche durchaus vertreten werden kann im Hinblick auf homosexuelle Menschen, ohne dass man jetzt alles toll findet, was in dieser queeren Bewegung los ist. Ich habe damals gegen die Homophobie in der katholischen Kirche gekämpft. Dann hat mich die Münchner Abendzeitung in seinem Interview angefragt, als das Attentat von Orlando war. Vielleicht erinnern sich noch manche Zuhörer dran, eine Diskothek, wo auch sehr viele schwule Männer verkehrt haben, ist von Muslimen überfallen worden. Schüsse sind gefallen und es war vermutlich ein islamistisch motiviertes Attentat auf homosexuelle Männer. Und ich habe damals gesagt, der Münchner Abendzeitung, wissen Sie, im Vatikan werden keine schwulen Männer von Hochhausdächern gestoßen und die Prälaten rufen dazu Laudator Jesus Christus. Aber in der muslimischen Welt muss man bei der ISIS zum Beispiel damit rechnen, dass man von einem Hochhausdach geworfen wird, wenn bekannt wird, dass man schwulen Sex hatte. Und dazu der Ruf ertönt Alu Akbar. Das ist häufig, wie Malu Chanopoulos gesagt hat, das Letzte, was schwule Männer in ihrem Leben hören, dieser Ruf. Und das hat so provoziert und für so viel Ärger gesorgt, dass ich damit zur Persona non grata geworden bin. Ich war auf einmal islamophob, obwohl ich im Grunde genommen nichts anderes bezüglich des Islam gesagt habe, was ich schon bei der katholischen Kirche kritisiert habe, was ich auch im Hinblick auf totalitäre Regime kritisiert habe. Ich habe auch zum Beispiel über homosexuelle Männer in der Adenauerzeit, als es noch den Paragraf 175 gegeben hat, geschrieben in meinem Magazin. All das war aber nicht mehr interessant. Es war nur interessant, dass ich an Islam Kritik geübt habe und dann auf einmal islamophob war. Rassismus ist mir unterstellt worden. Und so schnell passiert es, dass man raus ist, also vom Medienliebling zum Nazi wird.
Gleich David Berger über die Mechanismen, alle zu diffamieren, die nicht der woken, angesagten Meinung der Regierung sind. Top 20 Sondersendung mit David Berger, bekannter Theologe und Philosoph. Als er die katholische Kirche wegen deren Einstellung zur Homosexualität kritisiert hat, war er der Liebling in Deutschland der Presse. Als er allerdings den radikalen Islam wegen genau der gleichen Sache kritisierte, war er plötzlich eine Person non grata, ein Nazi. Wie stark kann eine Regierung oder ein politisches System die Wahrnehmung einer ganzen Republik beeinflussen? Denn hier hat sich ja was verändert.
Ja, das funktioniert nur, wenn über viele Jahre hin eine Kleinhaltung der Intellektualität der Bevölkerung stattfindet und eine Gleichschaltung verschiedener Institutionen. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, auch wenn uns vieles, was wir derzeit erleben, und so erscheint, dass wir sagen, wow, es kann doch nicht sein, dass wir innerhalb von 5 Jahren von einer mehr pazifistisch denkenden Gesellschaft zu einer Gesellschaft geworden sind, die am liebsten jetzt gleich Atombomben auf Russland werfen würde und auf jeden Russen. Nein, das ist natürlich lange vorbereitet worden und subkutan erstmal gelaufen, sodass man es nicht bemerkt hat. Und da hat das System Merkel ganz wichtigen Anteil daran gehabt, wenn jetzt immer über die Ampel geschimpft wird und gesagt wird, Merkel ja, jetzt wenn der März kommt, dann wird alles gut, wir brauchen neue Wahlen. Dann sage ich mir, nein, es wird noch schlimmer vieles, wenn der März kommt, als BlackRock-Mann, der ganz bestimmte auch wirtschaftliche Interessen hat. Vielleicht wird es der Wirtschaft an einigen Punkten besser gehen, aber was haben wir davon, wenn wir dann im Atomkrieg mit Russland landen, weil Merz das nicht so schlimm finden würde, wie er selber sagt. Das heißt, von dem System Merkel vorbereitet und die Ampelkoalition zeigt nur die letzte hässliche Spitze, die letzte Karikatur dieses Systems und zeigt, wie sich zunehmend demokratisches Denken in totalitär linksfaschistoides Denken wandelt. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, da sind wir nämlich wieder bei der katholischen Kirche. Ich habe in der katholischen Kirche hart das System der Ideologisierung und der Unterdrückung der Menschen mit Hilfe von Ideologie, der Machtausübung mit Hilfe von Ideologie kritisiert. Zum Beispiel, Ideologie ist, schwuler Sex ist komplett verboten. Wir haben trotzdem viele schwule Priester. Wir sagen denen aber nicht, ihr müsst beichten, sondern wir unterdrücken sie mit dem Wissen, dass sie schwul sind. So haben wir Ideologie im Staat, die Leute dran glauben. Die glauben nicht wirklich dran, dass es diesen Klimawandel gibt oder sonst was. Das brauchen sie, um die Menschen klein zu halten, um Macht auszuüben. Und Macht hat auch immer natürlich immer mit Geld zu tun. Deswegen folge immer der Spur auch des Geldes. Und wir sehen es ja, manche Politiker können sich mitten in der schlimmen Corona-Zeit eine 4 Millionen Euro, oder ich weiß gar nicht, ob ich den Preis sagen darf, ich glaube, das will er nicht, riesige Villa kaufen in Berlin, während sie die Impfung von Pfizer vermarkten.
Du bist ja heute in erster Linie als Journalist unterwegs mit deinem eigenen Projekt.
Ich habe dann 2015 nach der Silvesternacht, hat bei mir so ein Denkprozess angefangen, wo ich mir gesagt habe, boah, wir haben so viele wichtige Themen, was wir jetzt mit unserer Demokratie machen, wie der gesellschaftliche Friede bei uns aussieht, dass Frauen bei uns nicht mehr so frei leben und herumlaufen können wie noch vor 10 Jahren. All das sind ganz fundamentale Dinge und wir stehen am Scheideweg. Das hat dann dazu geführt, dass ich bei Tichys Einblick und damals noch bei der Epoch Times und unterschiedlichen Magazinen geschrieben habe und irgendwann habe ich dann gedacht, mach doch deinen eigenen Blog, der dann auf dich zugeschnitten ist, wo du die Themen, die dir wichtig sind, besprechen kannst. Und das hat sich damals vor 7,5 Jahren, als es noch nicht so viel alternative Medien gab, als richtige Erfolgsgeschichte innerhalb kürzester Zeit gezeigt.
Kann man sagen, dass die junge Bonner Republik nach dieser schlimmen Zeit des Zweiten Weltkrieges und davor eine sehr gute Entwicklung genommen hat in Sachen Freiheit, in Sachen Rechtsstaatlichkeit, aber auch Demokratie? Deutschland galt ja viele Jahrzehnte als so ein bisschen die Lichtgestalt. Guck mal, was die Deutschen da wieder hingebracht haben nach dieser grausamen Zeit. Verlieren wir dieses gerade?
Ja, es ist natürlich mein Eindruck. Ich frage mich manchmal, ist das das typische Verhalten oder die typische Einstellung von Menschen, die älter werden, die zurückschauen auf ihre Jugend und dann glorifizieren, was in ihrer Jugend war.
Früher war
Aber ich unterhalte mich auch mit jungen Menschen darüber und die sagen dann auch, wenn ich euch erzählen höre, die Freiheiten, die es damals gab, dass man sich auf den Rechtsstaat verlassen konnte, dass man wusste, du kommst nicht einfach in den Knast, nur weil du deine Meinung gesagt hast, aber gar nicht kriminell geworden bist. Du hast die Möglichkeiten, dich auszutauschen in der Schule. Wir hatten Lehrer, die haben gesagt, widersprecht uns, argumentiert und wir haben deswegen keine schlechteren Noten bekommen. Wir mussten nicht auf Anti-AfD-Demos gehen damals, sondern wir hatten die Freiheit, wirklich unsere eigene Meinung zu entwickeln. Das war für mich die Bonner Republik. Das war eine Zeit des wirtschaftlichen Wohlstands, der Sicherheit. Meine Eltern, das lag nicht nur an der anti-autoritären Erziehung, sondern wir sind abends nach Hause gekommen, wenn wir Lust hatten und es ist niemals irgendwas passiert. eigene Bedrohung. Wir haben niemals irgendwas miterlebt. Messerstechereien in der Schule, all das. Das gab es zu der Zeit nicht. Und dann sehen wir jetzt natürlich mit der Ablösung der Bonner Republik, der Umzug nach Berlin, das ist eine physiognomische Sache. Natürlich, man ist im Reichstag wieder. Man sieht in Berlin diese staatstragenden Architekturen, die Stadt, das ist was anderes als in Bonn. Absolut. Der Rosengarten von Adenauer, das war ein Deutschland, vor dem sich keiner fürchten musste, sondern das Gesprächspartner war und das trotzdem floriert hat, wo die Menschen sich wohlgefühlt haben und wo das Grundgesetz zum Beispiel wirklich die Basis des Denkens und Handelns der Politiker war. Da war es klar, dass man an der Meinungsfreiheit nicht rüttelt, dass das keine Privilegien sind, die Politiker uns schenken. Und wenn wir uns gut verhalten, dürfen wir die in Anspruch nehmen. Sondern es war jedem klar, die hast du unabhängig davon, was du magst. Ob du CDU willst oder SPD, ob du an eine Partei spendest oder nicht. Du hast diese Grundrechte, die kann dir keiner nehmen. Sie sind deine Abwehrrechte gegen einen totalitär werdenden Staat. Und kaum wird der Staat totalitär, nimmt er uns diese Rechte natürlich und sagt, ja, die müssen wir leider einschränken. Die sind Privilegien, die müsst ihr euch zurückverdienen, indem ihr eine Maske tragt oder euch eine Möhre im Po steckt.
Oder sonst was, also die richtigen Argumente Sachen, die nachspricht.
Ja.
Top 20 Radio mit David Berger im Studio. Wir sprechen über die Demokratie in Deutschland. Die DDR hat ja einen ganz anderen Weg nach dem Krieg genommen als die BRD. Die DDR hat immer sehr viel Wert auf ihre Demokratie gelegt. Deswegen haben sie ja auch schon Demokratie im Namen unterbringen müssen, dass es ja keiner in Zweifel zieht. Würdest du sagen, dass die jetzige gesamte Demokratie in Gefahr ist?
Ja, ich finde das toll, dass du das erwähnst mit der Demokratie. Frau Faeser zum Beispiel, unsere Innenministerin, die scheint ja demokratiebesessen zu sein. Die scheint ja als Retterin der Demokratie
sich zu fühlen. Aber das war die DDR auch?
Natürlich. Wenn ich immer wieder betone, dass ich Demokrat bin, da stimmt was nicht.
Ja.
Wenn meine Eltern weg waren, hat häufig eine Tante aus der DDR auf uns, damals noch Ostzone, auf uns aufgepasst. Die war schon Rentnerin, durfte ausreisen. Wir durften aber kein Fernsehen von meinen Eltern aus. Kaum waren meine Eltern zurück, hat diese Tante gesagt, wir haben nie den Fernseher angehabt. Das hat es bestimmt fünfmal gesagt. Wir hatten natürlich, kaum waren die Eltern aus dem Haus, ist das Ding angemacht worden. Wir haben die ganze Zeit Fernseher geklotzt mit der Tante. Aber dadurch, dass sie das schon fünf oder sechsmal immer wieder so betont hat, war klar, das stimmt nicht. Und so sehe ich das auch bei unseren Politikern, die permanent glauben, in Anspruch nehmen, sie sind die großen Retter der Demokratie und sie sind Demokratie, unsere Zwangsabgabe für den Staatsfunk ist eine Demokratieabgabe. Das ist im Grunde genommen wie in der DDR. Da jeder, der ein bisschen was von Psychologie versteht, das muss der gar nicht studiert haben, sondern hat eine Menschenkenntnis, der weiß genau, das sind die allerletzten, die die Demokratie retten werden. Die halten das natürlich hoch, wie der Dieb ruft, haltet den Dieb. Aber in Wirklichkeit zerstören sie doch mit all dem, was sie sagen, unsere demokratischen Grundverständnisse. Die wollen Parteien verbieten. Sie wollen, dass Lehrer ihre Neutralität im Unterricht verlassen und für bestimmte Parteien werben oder gegen bestimmte
sie
Parteien.
Sie wollen, dass die Presse nicht mehr neutral berichtet, sondern Haltungsjournalismus macht. Also Propaganda.
Ja, und so ist es ja auch. Deswegen ja auch der Kampf gegen die alternativen Medien. Das ist ja jetzt in der EU eine große Diskussion, was sicher auch der Frau von der Leyen ein wichtiges Anliegen ist. Muss ja nicht jeder wissen, was sie mit ihrem Mann und wo sie die Impfdosen bestellt hat und was für Geld verschleudert worden ist. Von daher, selbst auf EU-Ebene wird jetzt schon geplant, möglichst die alternativen Medien zum Schweigen zu bringen. Das wird in Deutschland natürlich schon lange gemacht, durch Shadowbans, dann durch sehr perfide Methoden. Das heißt, ich habe das mit meinem Blog auch immer wieder erlebt, dass man mir nicht direkt sagt, wir verbieten deinen Blog, sondern dann über andere sekundäre Fragen, Steuerprüfungen und so weiter, die Nachzahlungen begründen mit der Tatsache, dass der Blog rechtsradikal und staatsgefährdend ist, versucht einen zum Schweigen zu bringen. Die Gleichschaltung der großen Medien ist weitgehend bei uns gelaufen. Wir merken es, man hat zusammen mit der Politik wieder besseres Gewissen die ganze Corona-Epidemie, Pseudo-Epidemie durchgelogen, die Medien. Jetzt im Ukraine-Krieg sehen wir, es wird fast ausschließlich antirussische Propaganda gemacht. Es wird Kriegspropaganda gemacht. Heute Morgen in der Frankfurter Rundschau, die ja der SPD nahesteht, lese ich als Titel, weil Putin Europa angreifen will, wird die Bundesbahn ganz wichtig werden für uns, weil die Waffen liefern muss an die Grenze. Also es wird schon als Fakt vorausgesetzt, Putin will Deutschland oder will Europa angreifen, was reine Kriegspropaganda da ist, wo Angst gemacht wird, auch das Arbeiten mit Angst wieder typisch, was die Medien vollkommen übernommen haben. Das heißt, wir haben diese vierte Gewalt nicht mehr. Die Gewaltenteilung bröckelt ja zunehmend als Grundlage unseres Rechtsstaates. Diese Säulen sind ja längst ins Wanken geraten und die vierte Gewalt ist praktisch nicht oder nur noch in den alternativen Medien existent, aber garantiert nicht bei ARD und ZDF.
Wenn man sich mal die politischen Systeme anschaut, wird man sagen, die Demokratie hat natürlich eine tolle Philosophie, eine tolle Idee, die Mitbestimmung des Volkes. Wenn man jetzt in die Schweiz schaut, da funktioniert es auch. Die Schweizer Bürger wollten zum Beispiel eine 13. Zahlung für die Rente. Die Politik wollte es nicht, aber die Bürger haben abgestimmt und jetzt gibt es die 13. Zahlung. Die deutschen Politiker scheuen ja Abstimmungen des Volkes wie der Teufel das Weihwasser.
Ja.
Das heißt also, mehr Demokratie wagen sehe ich bei unseren linken Regierungen jetzt im Moment nicht.
Ja, das, was sie unter Demokratie verstehen. Das heißt, bedingungslose Akzeptanz der linksgrünen Politik, die war ja schon unter Merkel linksgrün. Ja. Da muss man sich nichts vormachen, wenn die sagen, ja, wir haben doch so lange eine CDU-Regierung gehabt. Jeder weiß, dass von der CDU nichts mehr übrig ist, wie sie einmal war, dass von der SPD auch nichts mehr übrig ist, sondern eine linkstotalitäre Blase uns regiert.
Und das haben wir ja schon oft gehabt auf der Welt. Also ich glaube, man kann sagen, dass dieser Sozialismus, Kommunismus, autoritäre Systeme immer das schlimmste Leid über die Menschen gebracht haben. Wenn man es jetzt mal auf deutschen Boden begrenzt, fing es wahrscheinlich an mit einem linken Hitler, der jede Rede mit Genossen und Genossinnen begonnen hat, der seine Partei nicht ohne Grund sozialistisch, Arbeiterpartei, ja, also diese Begriffe im Namen führte. Das ist ja nicht ohne Grund passiert. Und Hitler, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht, diese historischen Reden anzuhören, der hat damals schon gegen rechts gekämpft. Und zwar gegen den Kapitalismus. Der große Feind von Hitler war der Kapitalismus und den hat er gleichgesetzt mit dem Judentum.
Kann man so sagen, wobei er dann selber natürlich auf den Materialismus angewiesen war,
natürlich.
So wie wir es jetzt auch bei dem erfolgreichen Sozialismus in China sehen. Das heißt, im Grunde genommen ist China ja auch so, wo ich sage, ja, als offiziellen Kommunismus, aber ein extrem materialistischer Kommunismus, kapitalistischer Kommunismus. Das Verrückte ist ja, dass wenn man als Philosoph darauf schaut, sowohl der Kapitalismus als auch der Kommunismus und Sozialismus Materialismen sind.
Ja, haben viel
und
gemein.
Beide Ideologien betrachten den Menschen nur als Nummer, die für den Staat da ist.
Genau.
Und da ist für mich die Grenzscheide. Unser Grundgesetz und die Idee unseres Grundgesetzes
ist für den Menschen.
Genau. Mhm. Da steht tatsächlich im Mittelpunkt die Person mit ihren Rechten, die unveräußerlich sind. Und der Staat hat nur ein begrenztes Recht auf diesen Menschen. Der Staat ist für den Menschen da, für die Einzelperson.
Und nicht umgekehrt.
Und wir haben derzeit die Tendenz, angefangen vom World Economic Forum von Klaus Schwab, der sagt das sehr deutlich, dann auch die Menschenrechte abzuschaffen.
Ja.
Klaus Schwab sagt ganz deutlich in einer seiner Reden, und so steht es auch in Great Reset drin, wir müssen zunehmend weg von der Idee der Menschenrechte hin zu einer Ethik der Situation. Das heißt, seine kleine Blase bestimmt dann, was gut und was schlecht ist, bestimmt, was ethisch verantwortlich ist und was nicht. Und welche Kriterien die ansetzen vom World Economic Forum, das ist klar. Das sieht man ja zum Beispiel, wenn Huari, der israelische Vordenker des Weltwirtschaftsforums, vor kurzem gesagt hat, wir werden in 20 Jahren nur noch ungefähr 10% der Menschen brauchen. Wir müssen überlegen, was wir mit dem übrigen Humanmüll sagt er nicht, aber er meint das, was wir mit dem übrigen Humanmüll machen. Setzen wir die unter Drogen, vor Computerspiele, was er nicht sagt, impfen wir sie weg.
Aber David, wie kommen wir denn aus der Nummer raus? Genau das besprechen wir im nächsten Teil mit David Berger. Also wir haben jetzt festgestellt, wir haben ja quasi schon wie in der DDR einen demokratischen Parteienblock. Die CDU ist nicht mehr konservativ. Die SPD hat nicht mehr die Werte, die sie früher hatte. Die Grünen sowieso nicht. Aber die sind sich alle einig. Und jetzt entstehen neue Parteien. Die erste war die AfD. Jetzt haben wir die Sarah Wagenknecht. Wir haben den Maaßen mit der Werteunion. Wie schätzt du das ein?
Diese Gegenbewegungen sind alle, halte ich für alle ganz wichtig. Allerdings befürchte ich, wir sehen es ja an Frankreich. In Frankreich hat Frau Le Pen zum Beispiel als Gegenbewegung zu dem großen Parteienapparat, der sich von ganz links bis zu dem großen Präsidenten Macron erstreckt, haben wir die praktisch den Gegenpart dazu. Und die werden sich immer zusammentun, um eine vernünftige Regierung zu verhindern. So wird das auch in Deutschland sein. Deswegen befürchte ich, wir kommen aus der derzeitigen Nummer nicht raus mit der Idee, dass die AfD dann zum Beispiel als Vizepartner mit der Union unsere Republik rettet. Das wird sie nicht. Sie wird eher ihre authentischen Positionen verlieren, wenn sie mit Merz ins Bett steigt, der auch gar nicht mit ihr ins Bett will. Ich denke, es muss richtig krachen. Wir müssen vor die Wand fahren. Das klingt schmerzlich.
Also wie Krall.
Ja, genau. Krall sagt das sehr deutlich, Markus Krall. Es wird richtig schlimmer werden. Und ich sage das nicht mit Genuss. Die Leute, die sagen, ja, ihr wünscht euch, dass es schlimmer wird. Nein, wirklich nicht. Weil Menschen wie ich und die so ähnlich ticken, werden erstmal durch diese Zeit durch müssen und werden starke Opfer bringen müssen. Es gibt natürlich die Firmen, die zugrunde gehen, der Mittelstand, der zerstört wird, bei dem vor die Wand fahren dieses Landes. Aber die werden auch alles tun, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Deswegen ist mir klar, dieses vor die Wand fahren, was passiert, werde ich auch drunter zu leiden haben. Von daher schaue ich da keineswegs mit Vergnügen drauf. Aber ich befürchte halt, dass es derzeit keinen anderen Weg gibt für eine Neuanfang ohne einen Great Reset. Das sieht nur anders aus, als sich das Schwab vorgestellt hat.
Das heißt also, die Gehirnwäsche, die hier seit langer Zeit passiert, muss rückgängig gemacht werden. Und das mit einer harten Realität.
Ja, ich glaube auch diese Gehirnwäsche. Natürlich laufen die Menschen auf die Straße. Haben wir jetzt gesehen, da kommt eine Fake-Nachricht von Korrektiv, die natürlich vorher abgesprochen war mit dem Verfassungsschutz, mit der Regierung. Hat man da eine Fake-Nachricht produziert, um dann die Menschen
also
auf die Straße zu
bringen. Plumper ging es nicht mehr. Ne?
Aber wir wissen doch, die Menschen einfach für dumm zu halten, das ist auch falsch. Die machen natürlich mit. Sie laufen mit, auch aus Strategie, weil es klug ist. Warum soll ich mich da jetzt aus dem Fenster hängen und morgen habe ich eine Hausdurchsuchung? Bringt mir doch nichts. Die werden natürlich erstmal mitmachen. Aber wenn das Ding vor die Wand gefahren ist, werden sie ganz schnell merken, wie toll es ist, wieder Grundrechte zu haben. Und sie werden natürlich, viele werden sagen, wir wussten doch, wir waren noch nicht auf den Demos, wir wussten noch von nichts, wie wir es jetzt schon bei der Corona-Geschichte haben. Jetzt kommen alle und sagen, ja, aber wir wussten ja gar nicht, dass die Impfung auch so starke Nebenwirkungen
hat. Bei Hitler wusste man auch nicht, dass er böse war.
Nein.
Hat man alles erst nachher erfahren.
Und wir haben ja nur unseren Befehlen gehorcht, das kommt auch dazu. Aber wenn der große Knall passiert ist, dann wird sich das ganz schnell die Stimmung auch ändern. Man hat es ja zum Beispiel in Spanien gesehen, damit es nicht so aussieht, als würden wir hier immer Stimmung gegen links machen. Als Franco zum Beispiel Spanien unter Kontrolle hatte, man hat den Eindruck gehabt, das ist ein der Katholizismus ist Staatsreligion, es gibt keine Ehescheidung, keine Abtreibung, Homosexualität ist verboten in Gran Canaria, ist die Polizei beritten am Schwulenstrand und haben die mit Seilen abgeführt, die schwulen Männer. Kaum war der Franco tot und der König hat grandios reagiert. Er hat seinem Land die Demokratie geschenkt. Er war der, der das Land in die Demokratie freigelassen hat. Und innerhalb kürzester Zeit hat es in Spanien eine gesellschaftliche Liberalisierung gegeben. Die Menschen haben gemerkt, was Freiheit bedeutet. Und das hoffe ich eben auch, wenn diese Zensur weg ist, wenn wir wieder freie Medien haben, wenn wir wieder eine echte Demokratie haben, wenn die Menschen erst mal merken, was man ihnen genommen hat, wie toll das ist, wenn man wieder diskutieren kann, ohne dass der eine gleich Nazi ist, wenn man wieder frei seine Meinung sagen kann. 50% der Deutschen haben inzwischen Angst, frei ihre Meinung zu sagen. Dieses permanente Leben in der Angst, wenn das weg ist, was das bedeutet, wenn das die Menschen merken, glaube ich, wir wollen, dass sie frei denken, dass wir wieder diskutieren können, dass es wieder den herrschaftsfreien Dialog in der offenen Gesellschaft gibt, wie Habermas gesagt hat. Es sind im Grunde genommen linke Anliegen, falls man da überhaupt noch von links oder rechts sprechen kann. Ich habe das ja spätestens seit den Corona-Protesten, sind für mich diese Kategorien bedeutungslos geworden. Es geht nicht mehr um links oder rechts. Es geht um unsere Freiheit, um Grund- und Menschenrechte und unsere Demokratie. Und dies weder links noch rechts, sondern die basiert auf den Prinzipien der Vernunft und dem Grundrecht, das uns zusteht als Deutsche, bis wir eine Verfassung haben.
Jetzt begleitest du ja das, was so aktuell passiert, mit deinen Kommentaren, mit deinen Artikeln, mit dem, was du schreibst. Wie kann ich das abonnieren oder wo finde ich das?
Also am besten einfach unter philosophia-perennis.de. Ich weiß, das ist ein kompliziertes Wort. Philosophia perennis ist sozusagen die Idee, dass es Grundeinsichten durch die Jahrtausende gibt in allen Religionen, in allen Philosophien über die menschliche Natur, über die menschlichen Rechte, die Grundrechte, die ihm zustehen und die ich wieder geltend machen will im tagespolitischen Gespräch. Deswegen die Wahl dieses Titels, also Philosophia minus perennis. Oder man sucht nach Philosophia Perennis.
In den sozialen Medien
zum Beispiel. In den sozialen Medien zum Beispiel. Das heißt, ich habe einen sehr erfolgreichen X- oder Twitter-Kanal inzwischen, seitdem Musk den übernommen hat, merke ich, dass ich 35.000 Follower habe. Vorher war ich für die nicht existent, ich war geschadowbanned. Das heißt, wenn man unter David Berger auf X oder Twitter sucht, wird man dort einen Kanal finden mit regen Diskussionen, auch mit kontroversen Diskussionen und mit allen aktuellen Beiträgen, die ich zu tagespolitischen Fragen veröffentliche.
David Berger bei Top 20 Radio. Wir sind zum Beispiel empfangbar über phonostar.de oder über Browser über onlineradiobox.com.